Was ist Wahrheit? Das ist die Frage des Pilatus, die er uns vor einigen Wochen in unserer Predigtserie im Johannesevangelium mehr oder weniger an den Kopf geworfen hat. Was ist Wahrheit? Dazu einige Zitate zum Thema Wahrheit. Sigmund Freud hat gesagt, es gibt ebenso wenig hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol. Also es gibt keine absolute Wahrheit. Bernd Stromberg: Wahrheit hat meistens nur ganz wenig mit Fakten zu tun. Gefühlte Wahrheit, darum geht's. Also Wahrheit ist subjektiv. Mein Gefühl entscheidet. Und dann noch ein Zitat von einem gewissen Frank Thies, mit dem sich vielleicht einige mehr identifizieren können. Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Sprich, am Ende setzt sich die Wahrheit durch. Was ist Wahrheit wirklich? Als Beispiel, wenn wir heute eine Straßenumfrage machen würden und 10 Leute fragen würden, was ist Wahrheit, dann ist die Chance sehr groß, dass wir 11 unterschiedliche Antworten bekommen würden, oder? Die Wahrheit ist, dass es keine allgemeingültige Wahrheit gibt, oder? Wahrheit ist doch subjektiv, wie in dem einen Zitat beschrieben, oder? Eins stimmt sicher, wir Menschen, wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr, wir interpretieren unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Maßstäbe. Einheitliche Wahrheit, Fehlanzeige. Warum sonst gibt es in der Welt so viele unterschiedliche Ideologien oder Philosophien? Die Geschichte, die beweist es. Die Wahrheit auf menschlicher Basis ist ein sehr dehnbarer Begriff. Das verdeutlicht auch unser fortlaufender Predigttext von heute, Johannes 19, die ersten 16 Verse, die ich jetzt vorlesen möchte. Johannes 19, Abvers 1. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Siehe der Mensch. Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König. Sie überschrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus hin und führten ihn fort. Danke, lieber Vater, für dein Wort, was wir jetzt gelesen haben. Bitte öffne du uns die Augen dafür und sag du, was wir aus dem heutigen Predigttext lernen sollen. Amen. Ausgehend von der Frage, was ist Wahrheit, betrachten wir die einzelnen Perspektiven von den Menschen anhand ihres Auftretens. Betrachten wir die einzelnen Personengruppen, die hier in diesem Text vorkommen. Was war Wahrheit für die einzelnen Gruppen? Schauen wir als erstes auf den Hohen Rat, die Frommen. Was war Wahrheit für sie? Für sie war Wahrheit die fünf Bücher Mose, genau genommen ihre Interpretation davon. In der jüdischen Religion gibt es den Talmud. Talmud besteht aus zwei Teilen, der Mishnah und der Gemara. Gemara ist der neuere Teil und der Talmud beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Interpretation des Gesetzes. Weil im Alten Testament haben wir die fünf Bücher Mose und die wurden von den Juden sehr hochgehalten, aber die konnte man unterschiedlich interpretieren. Und wie gewisse Verse zu interpretieren waren, das wurde im Talmud festgehalten. Und da gab es viele Diskussionen unter den Rabbinern und die haben sie die Ergebnisse dann schriftlich festgehalten und so ist der Talmud etwas gewesen, was über die Jahrhunderte dann gewachsen ist. Also, das Gesetz war den Juden wichtig, ihre eigenen Interpretationen haben da reingespielt. Die Frage war jetzt in Bezug auf Jesus. Wie ist denn Jesus zum Gesetz gestanden? Wir wissen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Jesus hat das Gesetz erfüllt. In dem Sinne, dass er sich immer an das Gesetz gehalten hat. Jesus war ja unter dem Gesetz, aber auch, dass er des Gesetzes Ende war. Aber laut Auffassung der Juden hat Jesus sich nicht immer an das Gesetz gehalten. Ja, was haben sie Jesus vorgeworfen? Genau. Und da, was haben die Jünger dadurch gebrochen und er damit? Das Sabbatgebot, ja. Genau so ist es, ja. Was hat Jesus noch getan? Er hat am Sabbat geheilt, ja. Das haben sie ihm vorgeworfen, ja. Sie hatten zwar nichts Handfestes in der Hand gegen Jesus, aber sie haben fadenscheinige Vorwürfe gebracht, also dass er den Sabbat gebrochen hätte, heilen am Sabbat, und sie haben auch einige Falschaussagen gegen ihn vorgebracht. Und man kann es zusammenfassen, Jesus war ihnen einfach ein Dorn im Auge. Ja, der war ein bisschen komisch. Der hat schon ein bisschen was mit dem Gesetz zu tun gehabt, aber es hat nicht in ihre Ansichtsweise hineingepasst. Und dadurch kämpfen sie ganz verbissen gegen Jesus und hier an dieser Stelle schreien sie, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie schreien Jesu Tod herbei. Sie bringen eine Anklage gegen Jesus hervor, nämlich die Behauptung, Jesus hätte behauptet, er ist der Sohn Gottes. Und das ist in ihren Augen ganz klar Gotteslästerung. Und auf Gotteslästerung steht was? Steht die Todesstrafe, ja, im Alten Testament wurden die Menschen gesteinigt, die etwas Gotteslästerliches getan haben. Wir lesen das eben im Gesetz, 3. Mose 24, das Gesetz, was die Juden so hochgehalten haben und heute auch noch hochhalten. Ja. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische, wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Und dann gibt es noch andere Delikte, wofür Menschen getötet werden sollten nach dem Gesetz. Das Problem der Juden zu der Zeit war, sie durften niemanden töten. Sie waren ja unter römischer Herrschaft. Das sagen sie ja auch dem Pilatus in Johannes 18, Vers 31. Weil der Pilatus hat ja gesagt, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, dass er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Ja. Später werden wir dann aber schauen in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, 8, da war es sehr wohl möglich, dass sie dann jemanden getötet haben, den Stephanus, den sie dann gesteinigt haben. Ja, das heißt, sie bringen Jesus zu Pilatus und sie fordern die Todesstrafe für ihn. Und wir wissen, was die Todesstrafe, die übliche der Römer war, für jemanden, der Krimineller war, ein Aufhetzer, ein Revoluzer, darauf stand nichts anderes als die Todesstrafe durch Kreuzigung. Die Kreuzigungsmethode ist die schlimmste Methode, um jemanden hinzurichten, und sie drückt etwas Besonderes nämlich noch aus, nämlich den Fluch Gottes. Das finden wir auch im Gesetz Mose, im 5. Buch Mose, Kapitel 5. Beziehungsweise steht es im Neuen Testament, im Galaterbrief. Galater Kapitel 3, Vers 13. Da wird nämlich Bezug darauf genommen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und der Bezug, den wir da finden zum Alten Testament, ist 5. Mose Kapitel 21. 5. Mose Kapitel 21. Das heißt, Jesus bekommt jetzt diese Todesmethode, was normal für Kriminelle, für Sklaven und für Revoluzer vorgesehen war. Er wurde für uns Menschen selbst zum Fluch. Jeder, der am Holz hängt, ist für Gott ein Fluch. Und Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Zurück zu der Frage, was war die Wahrheit für den Hohen Rat? Die Wahrheit für sie war das Gesetz des Alten Testamentes, beziehungsweise ihre Interpretation davon. Schauen wir uns die nächste Gruppe kurz an. Das waren die Soldaten. Sie sind die Gewalttätigen. Wahrheit für sie bedeutet Demonstration von Stärke und Überlegenheit. Der Stärkere setzt sich durch. Die Römer, die hatten das immer wieder bewiesen, dass das Recht des Stärkeren zählt. Sie hatten das anhand ihrer Feinde gnadenlos demonstriert. Sie hatten zahlreiche Völker mit Gewalt in die Knie gezwungen. Und auch Jesus bekam die Gewalt der Römer am eigenen Leib zu spüren. Was haben sie gemacht mit Jesus? Sie haben ihn ausgepeitscht. Sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Die Dornen übrigens erinnern auch an den Fluch Gottes. Können wir wieder ins Alte Testament schauen. Genesis Kapitel 3, Vers 18. Die Dornen, ein Ausdruck des Fluches Gottes, wo er den Erdboden verflucht hat, weil der Mensch eben sündig war. Die Soldaten, sie verspotten Jesus. Sie sind voll Spott und Hohn. Sie ziehen dem armen Jesus ein Purpurkleid an. Ja, Purpur, die royale Farbe. Sie fallen vor ihm nieder. Sie huldigen ihm, sei gegrüßt, König der Juden. Sie spotten über ihn. Stellt euch diese Szenerie vor. Bildhaft. Sie bespucken Jesus. Sie geben ihm Schläge ins Gesicht. All das machen sie. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, haben wir Jesus auch schon mal ins Gesicht gespuckt, bildlich gesprochen? Die Soldaten in Bezug auf Wahrheit stehen ihm dafür, dass der Stärkere sich durchsetzt. Das Gesetz des Stärkeren zählt. schauen wir uns eine dritte Person an, den Pilatus. Pilatus ist ein klassischer Opportunist. Opportunismus bedeutet, seinen eigenen Vorteil zu suchen. Wir können auch bei ihm sagen, Wahrheit ist die Egozentrik. Ja, das bedeutet, was dient mir am besten? Es kommt auf meinen eigenen Vorteil an. Ja. Was ist mir am bekömmlichsten? Wenn wir Pilatus betrachten und auch in der Diskussion mit Jesus, dann sehen wir schon einen gewissen Ansatz, dass er nach Wahrheit gesucht hat. Aber es war nur oberflächlich. Ja, es war er, der die Frage gestellt hat, was ist Wahrheit? Aber die Frage ist, wollte er wirklich eine Antwort von Jesus? Diesen Satz, den kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Ja, was ist Wahrheit? Ja. War es wirklich eine ernste Frage an Jesus? Erklär du mal, was Wahrheit ist. Ich weiß es nicht. Ja. Oder war es eher eine rhetorische Frage? Was ist Wahrheit? Keiner weiß, was Wahrheit ist. Ja. Und man kann es noch auf viele andere Art und Weise interpretieren. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist doch, lieber Jesus, dass du in meiner Gewalt bist. Das ist die Wahrheit und die zählt. Pilatus war sich seiner Macht bewusst und er fühlte sich in dieser Situation überlegen. Zumindest für einige Momente fühlte er sich überlegen. Denn wir sehen dann auch, als seine Frau zu ihm kommt und ihn warnt und sagt, hab nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ja. Da sehen wir dann an der Reaktion, dass Pilatus mehr und mehr Angst bekommt, ja. Ein weiterer Begriff neben Wahrheit ist der Begriff der Macht, ja. Wie geht Pilatus mit Macht um? Er sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben oder Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Das ist seine Sicht. Das ist die menschliche Sicht. Und die ist in den meisten Fällen sehr begrenzt. Wenn wir in der angesprochenen Apostelgeschichte dann schauen, wie diese Szenerie aus Gottes Sicht ausschaut, dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, 27, 28 die Sicht Gottes. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit, darum ist der Begriff Wahrheit, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Da geht es um den Ratschluss Gottes. Die Wahrheit ist also, dass Pilatus in dieser Situation nicht ganz im Bilde war. Er hatte zwar in dieser Situation die Macht, auch die Macht über Jesus, aber diese Macht, die war ihm nur verliehen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der Pilatus nur eine Schachfigur war, auf dem Schachbrett Gottes, weil Gott hat einen Plan, einen Ratschluss und den vollbringt er. Ja. Und wir lesen das in der Offenbarung, wenn eines Tages der Antichrist kommen wird, der die ganze Welt verführen wird, auch bei ihm lesen wir dann, ihm wurde Macht gegeben auf Zeit und Stunde. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und wenn ich sage, Schachfigur auf Gottes Schachbrett, dann meine ich nicht, dass er Marionette war. Pilatus war sehr wohl eigenverantwortlich und für seine Aktionen muss er selber gerade stehen und Rechenschaft eines Tages abgeben. Er war also keine Marionette Gottes. Er war vielleicht eine Marionette des Kaisers, das mag sein. Aber er hatte einen Willen, selber zu entscheiden. In Wahrheit, was ich hier sagen möchte, ist, liegt die Macht bei Gott. Er ist unter Kontrolle. Und auch wenn wir in das heutige Weltgeschehen schauen, nicht irgendein Trump ist unter Kontrolle, ja, vom Weltgeschehen oder Erdogan oder Kim Jong-un oder wie sie alle heißen oder Machthaber von anderen Ländern, die Atombomben haben, sondern Gott ist unter Kontrolle. Und Gott ist auch derjenige, der Könige einsetzt und absetzt. Wir wissen das aus dem Buch Daniel, da wird es mehrmals bezeugt. Ich lese vor zum Beispiel aus Daniel Kapitel 2, Vers 21. Da steht, er, nämlich Gott, ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. In Kapitel 4, Vers 14, ebenfalls aus Daniel. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch des Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden wissen oder erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Also wer hat die Macht? Wer ist in Kontrolle? Gott, der Allmächtige. Und er verleiht die Macht, wem er will. Es beruhigt mich, das zu wissen. Und es beruhigt mich auch zu wissen, dass ich die letzten Seiten der Offenbarung kenne, dass Gott siegt. Ja. Er hat die Sünde und den Tod bereits besiegt am Kreuz von Golgatha, aber eines Tages wird er alle Feinde besiegen und eines Tages wird jedes Knie sich beugen, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, vor Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser. Das beruhigt mich. Pilatus steht unter Gott und ist ihm gegenüber verantwortlich. Und Jesus, wenn wir ihn beobachten in dieser Diskussion, in diesem Gespräch, Diskussion ist es ja nicht wirklich, es ist ein Zwiegespräch, er bleibt da ganz ruhig und er sagt auch ganz klar, größere Sünde als du, lieber Pilatus, hat der, der mich überliefert hat. Ja. Da kann man jetzt auch interpretieren, wer das ist. Ja. Manche sehen da in den Judas, viel mehr könnte man aber auch noch den Kaiphas, den Hohenpriester sehen, der wirklich derjenige war, der Jesus in die Hände des Pilatus überliefert hat. Der wird sich eines Tages rechtfertigen müssen. Aber auch der Pilatus für den Gebrauch seiner Macht, oder wir müssen eher sagen, für seinen Machtmissbrauch. Denn er hat den Befehl gegeben, Jesus misshandeln zu lassen, ihn geißeln zu lassen, ihn auspeitschen zu lassen. Pilatus hätte die Macht gehabt, der Wahrheit konsequent auf die Spur zu gehen und diese Frage wirklich ernst zu meinen, was ist Wahrheit? Und auf Basis von Wahrheitsprinzipien gute Entscheidungen zu treffen. Aber er macht das Gegenteil. Stattdessen beugt er sich dem Druck der Menge. Eine Frage, die im Zusammenhang mit Pilatus auftritt, ist diese Schuldfrage. Ja? Pilatus wird automatisch konfrontiert damit, ja. Aber er versucht sich reinzuhalten. Wir sehen mehrmals den Versuch von Pilatus, sich aus dieser unguten, unbequemen Situation heraus zu manövrieren. Das fängt bereits in Kapitel 18 an. In Vers 31 haben wir gelesen, wo die Juden mit Jesus zu ihm kommen, sagt er, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Ja. Macht ihr das? Ist mal unbequem. Ich habe schon einiges gehört von diesem Jesus. Er ist mal komisch, der ist suspekt. Lasst mich in Ruhe damit. Ja? Ich habe genug andere Probleme am Hals. Nehmt ihr ihn. Ist ein Jude, ihr seid Juden, richtet es nach eurem Gesetz. Ich muss mich schon genug um das römische Gesetz kümmern. Ein paar Verse später, Vers 38, Kapitel 18, sagt er erneut, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das sagt er nicht nur einmal. In Kapitel 19, Vers 4 wiederholt er sich. Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Und als ob zweimal nicht genug wäre, sagt er es in Vers 6 dann noch einmal, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Damit noch nicht genug. Er versucht dann in Vers 12 dann noch einmal sich von dieser unbequemen Situation zu lösen. Wir lesen in Vers 12, darauf suchte Pilatus ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Ja. Also er versucht ihn loszugeben. In Vers 14 sagt er noch einmal, siehe euer König, ja, das ist euer König, kümmert ihr euch um euren König, ich habe andere Dinge, worum ich mich kümmern muss. Ja. Und das war nichts anderes als ein Ausdruck von Ironie. Ja. Siehe euer König, ja, den er gerade misshandeln hat lassen. Irgendwie bekommt man den Eindruck, dass er die Juden kränken wollte. In Vers 15 dann noch einmal, euren König soll ich kreuzigen? Das ist, man kann sagen, Ironie zum Quadrat, aber damit noch nicht genug an Ironie. In Vers 15 sagen die Juden dann, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Hä? Also das ist dann Ironie hoch drei, oder? Wir, die Juden, haben keinen König außer dem Kaiser. Wann hat es jemals gegeben, dass sich die Juden unter freiwillig und auf fremde Herrschaft gebeugt haben? Haben sie in Wirklichkeit nicht, wir wissen es, ja. Es gibt ja genug Aufstände dann, Makkabäer-Aufstände und so weiter. Aber hier in dieser Situation, Jesus war ihnen so ein Dorn im Auge, dass sie sich zu so einer Aussage hinreißen haben lassen. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ihnen war der römische Kaiser wichtiger als der Gottessohn. Und wir haben bereits gesehen, Pilatus wollte Jesus eigentlich losgeben. Aber die Juden sind lästig, sie sind hartnäckig, sie bleiben vehement und sie starten eine neue Attacke. Und da geht es jetzt um Disloyalität. Wenn du ihn losgibst, dann bist du des Kaisers Freund nicht. Da bleiben jetzt wenig Gegenargumente für den Pilatus übrig. Wer war Kaiser damals? War der Tiberius. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige von uns sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt haben. Wir sind alle mal in die Schule gegangen, die meisten von uns, denke ich, und haben ein bisschen was über die römischen Kaiser gelernt, ja. Und wie die vom Charakter her waren. Ja. Die waren meistens nicht so ganz ausbalanciert, um es einmal milde auszudrücken. Ja. Und wenn ihr einige Filme anschaut, dann werden die oft sehr gut dargestellt, denke ich. Ja. Das heißt, Kaiser Tiberius war eher krank oder kränklich, gleich bedeutet mit, dass er manchmal sehr unberechenbar war und auch gewalttätig. So, und jetzt stellt euch vor die Situation des Pilatus. Er kann jetzt auswählen, entweder er gibt Jesus los und ist mutig und sagt, nein, ich finde keine Schuld an ihm, ja, muss aber gleichzeitig damit rechnen, ja, dann bist du des Kaisers Freund nicht. Und wenn du akzeptierst, dass einer von sich selber behauptet, er ist König, ja, und sich damit mit dem Kaiser konkurriert, dann werden wir das dem Kaiser hinterbringen und dann kannst du einmal, ja, den Charakter vom Tiberius zu spüren bekommen, ja. Und wir wissen aus der Situation, wie es beschrieben ist, auf dieses lässt sich der Pilatus unter keinen Umständen ein. Ja. Und ich habe vorhin schon gesprochen, dass er Angst hat. Und um es einmal milde auszudrücken, wenn er in der Früh eine weiße Unterhose angezogen hat, dann kann man sich vorstellen, dass die am Ende des Tages nicht mehr ganz so weiß war wie in der Früh. Er hat Angst gehabt. Und die Juden, man kann sagen, sie setzen ihm das Messer wirklich an die Brust und er sieht keinen Ausweg und damit beugt er sich dem Druck des Hohen Rates. Er zieht die Loyalität gegenüber Rom vor, anstatt sich ja mit diesem, ich sag's einmal, Troublemaker zu identifizieren, der nur Probleme macht. Er findet zwar keine Schuld an ihm, aber ihn freizusprechen, das lässt diese Situation für ihn nicht mehr zu. Dazu hat er den Mut nicht. Die Konsequenz ist, dann nun überlieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Wir können sagen, Pilatus beweist kein Rückgrat. Er hört weder auf seine Frau noch auf sein schlechtes Gewissen, sondern er beugt sich dem Druck der Mehrheit und seiner Angst vor negativen Konsequenzen. Und damit macht er sich mitschuldig am Tod Jesu. Jetzt ist es natürlich leicht, mit dem Finger auf den Pilatus zu zeigen und zu sagen, ja, er war schuldig und hätte er nicht machen sollen. Wir wissen aber, dass jeder von uns Menschen auch mit Schuld beladen ist und mitverantwortlich ist an dem Tod Jesu, weil Jesus ist nicht nur für den Pilatus gestorben und für andere Individuen, sondern Jesus ist für meine persönliche Schuld am Kreuz gestorben, um einen Ausweg zu schaffen. Die Wahrheit des Pilatus, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, war das Gesetz der eigenen Vorteile. Ja, ein sogenannter Zweckopportunismus. Es ging ihm darum, die eigene Haut zu retten. So könnte man es sagen. Betrachten wir jetzt noch kurz, wie Jesus sich in der ganzen Situation verhalten hat, wie er damit umgegangen ist. Jesus, der sich aufopfernde. Auch Jesus hat eine Aussage zum Thema Wahrheit. In Johannes 14,6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Wahrheit für Jesus konnte man auch gleichsetzen mit dem Begriff Liebe. Ich denke, wir haben es letzten Sonntag gehört, Wahrheit ohne Liebe gibt es nicht. Ja? Und bei Jesus ist das immer gepaart, Wahrheit und Liebe, das gehört zusammen, sind Zwillinge. Und die Wahrheit für Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes der Liebe. Die Pharisäer haben auch angegeben, das Gesetz zu erfüllen oder erfüllen zu wollen, ja, dass das der höchste Maßstab war. Aber für sie war es Gesetzlichkeit. Und bei Gesetzlichkeit ist keine Liebe dabei. Und der Paulus sagt es auch im Korintherbrief, du kannst schauen, du kannst alles halten, aber wenn keine Liebe dabei ist, dann bringt es unterm Strich vor Gott gar nichts. Und das ist der Unterschied zwischen den Pharisäern und Jesus. Jesus hält sich ans Gesetz, er erfüllt das Gesetz und er erfüllt das Gesetz der Liebe. Liebe kommt beim Alten Testament ganz stark zum Ausdruck. Es wird an vielen Stellen im Alten Testament beschrieben, dass das Gesetz ein Gesetz der Liebe ist. Ja. Und wenn wir Jesus beobachten, dann hätte er der Schuldfrage ausweichen können. Ja. Generell. Ja. Er hätte sich auch diesem ganzen Prozess gar nicht stellen müssen. Ihn hat es ja nicht betroffen. Er war ja nicht schuldig. Er hat ja niemals eine Sünde begangen. Aber er beugt sich dem ganzen Prozess und er ist dem Vater im Himmel gehorsam und geht den Weg bis zum Kreuz, den Kreuzestod. Er geht den Weg bis zum Ende. Als unschuldiges Lamm Gottes nimmt Jesus die Schuld der ganzen Welt, meine und deine Schuld, mit auf sich. Er identifiziert sich mit der Sünde. Bereits der Prophet Jesaja spricht einige Worte dazu, Jesaja 50, Vers 6. Das ist prophetisch. Da steht, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Jesaja 53, 4 bis 6. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Jesus, das Lamm Gottes, das freiwillig die Schuld auf sich nimmt, um für uns einen Ausweg zur Gemeinschaft mit Gott zu schaffen. Jesus lässt sich bei all seinen Taten von Liebe leiten. Und du hast bereits im Vorspann schon zitiert, Johannes 15, super Stelle, die mir auch eingefallen ist. Jesus derjenige, der sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 10, 11, auch der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Kommen wir kurz zum Schluss. Ich möchte als Anwendung einfach zwei Fragen für jeden persönlich stellen. Das eine betrifft die Schuldfrage. Die erste Frage lautet eben, wie gehe ich generell im Leben mit der Schuldfrage um? Ja. Die Wahrheit ist, wir alle haben ein Problem, ja, Problem mit Schuld, und das können wir alleine nicht lösen. Ja. Die ganze Welt ist davon betroffen. Ja, und wir sehen in der Welt an den Auswirkungen, die Kriege, Hungersnöte und so weiter, das hat alles mit Schuld und Sünde zu tun. Ja. Und wenn man es runterbricht, ist es die Schuld des Einzelnen. Ja. Das können wir auf unser Leben runterbrechen. Ja. Wie gehen wir mit Schuld um? Schuld ist und bleibt ein Problem, wenn es immer nur im Kreis herumgeschoben wird. Ja. Du bist schuld. Der sagt, du bist schuld. Und es dreht sich immer im Kreis, ja, wie ein Karussell. Wenn diese Schuldkette nicht durchbrochen wird. Und sie wurde durchbrochen durch Jesus. Jesus hat dieses Trauerspiel beendet und er hat selber die Schuld der gesamten Menschheit in seiner eigenen Person ans Kreuz getragen. Jesus ermöglicht dadurch Vergebung. Und das betrifft jetzt wieder uns, unsere eigene Lebenssituation. Wo ist da Schuld? Vielleicht auch in unserem Leben, auch in Beziehungen, wo etwas nicht ja, ausgeräumt ist, können wir uns jetzt selber fragen und gleichzeitig das Bewusstsein, dass Jesus Vergebung ermöglicht hat und es auch tagtäglich immer wieder neu ermöglicht. Vergebung, die wir selber aktiv benötigen, aber auch Vergebung, die wir anderen Personen zusprechen. Wo sind da Personen oder Beziehungen, die uns jetzt in den Sinn kommen? Dass wir da ähnlich oder nach gleichem Vorbild handeln, wie es Jesus getan hat. Das ist die erste Frage, die ich uns mitgeben möchte. Und die zweite Frage ist, wovon lasse ich mich bei meinen täglichen Entscheidungen leiten? Wovon lasse ich mich bei meinen täglichen Entscheidungen leiten? Ja. Welches Prinzip steckt da dahinter? Gehen wir nochmal die einzelnen Personengruppen durch. Ist es Frömmelei nach dem Vorbild der Pharisäer und des Hohen Rates? Ja? So, wie kann ich den Schein wahren? Wie geht es mir um Image, wie ich vor anderen Personen dastehe? Oder ist es das Recht des Stärkeren? Beispiel der Soldaten. Wie gehe ich mit Macht um? Ist es mein Ziel, mich und meinen Willen durchzusetzen, Stärke und Macht zu demonstrieren? Denken wir an die unterschiedlichen Situationen, wo wir auch eingesetzt sind, wo wir Entscheidungsbefugnisse haben, wo wir vielleicht anderen Personen überstellt sind. Kann auf der Arbeit sein, kann in der Familie sein. Wie gehe ich mit Macht um? Ist Jesus wirklich mein Vorbild, mein Beispiel? Dritte Möglichkeit, dieser Zweckopportunismus des Pilatus. Suche ich in unterschiedlichen Situationen schlicht und einfach meinen eigenen Vorteil? Pflege ich mein eigenes Ego? Oder habe ich mein Gegenüber im Blick? Ich denke, die Lösung ist keines dieser drei genannten Beispiele, sondern das Beispiel Jesu. Er lässt sich von der Liebe leiten. Und er war ständig nicht nur bemüht, sondern er hat ständig umgesetzt im Leben, nach dem Willen Gottes zu fragen. Und das hat was mit Gehorsam zu tun. Jesus war Gott gehorsam und hat dadurch seine Liebe seinem eigenen Vater im Himmel zum Ausdruck gebracht, aber klarerweise natürlich auch uns gegenüber, indem er sich für uns aufgeopfert hat. Amen.